Zukunft Hotel. Der Podcast des IHA Hotelverband Deutschland mit Otto Lindner und Marco Nussbaum.
Otto, herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast hier, Zukunft Hotel vom IHA. Der erste Podcast war in meinen Augen sehr erfolgreich. Ich habe viele Rückmeldungen bekommen.
Ja, auch, ich auch. Ich rede zu schnell, sagt man.
Haben Sie gesagt?
Ja, haben Sie gesagt.
Okay, dann muss ich jetzt ein bisschen ruhiger werden. Nicht so viel Cola trinken. Und die haben, also was ich gut fand, war, dass einige Hinweise gegeben haben, welche Themen denn für Sie nochmal interessant werden, um die in der Tiefe zu besprechen. Andere sagt, Mensch, das wusste ich so gar nicht. Und das ist ja genau das, was wir im Grunde mit diesem Podcast erreichen wollen. Ja,
ja klar, das ist natürlich unglaublich schwer zu kommunizieren für uns als Verband. Wir können auf Social Media Dinge darstellen, aber das ist immer extrem verkürzt, weil man nicht so viel Platz hat. Wir haben Newsletter, da haben wir gute Öffnungsraten, aber haben manchmal so den Eindruck, dass wenn es zu spezifisch wird und Markus und Markus Luthe und Tobias Warnecke zu tief reingehen, dass Leute abschalten und sagen, die machen das schon. Und so haben wir Formate natürlich wie IHA Insight, da reden wir gleich nochmal drüber, und auch jetzt hier der Podcast, wo man Dinge erklären kann und auch andere dazu holt. Wir haben viel zu erzählen, Marco, glaube ich, ein hohes Sendungsbewusstsein, aber wenn wir ab und zu mal mehr Sachverstand noch reinholen von außen, ist das sicherlich auch nicht schlecht.
Ja, und es ist schon immer gewaltig, wie viel Sachverstand eigentlich auch in Berlin, also von Markus und seinem Team, abgebildet wird. Das ist Wahnsinn. Und wenn man sich die Newsletter anschaut, also da hatten wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, da muss ja fast ein Doktor, also ist ja fast, muss ein Doktortitel haben, damit du es verstehen kannst.
Das ist ja, irre, es ist schwierig. Also das, ich habe auch schon gesagt, dass so diese Gremiensitzungen machen ja nicht immer Spaß, weil man hinterher beschwert rauskommt, weil man die Fülle der riesigen Herausforderungen hat. Und das können wir etwas aufdröseln. Wir wollen aber auch Kollegen von außen einladen, die hier Input liefern, also dass wir nicht nur inzüchtig innerhalb des Verbandes bleiben, sondern dass wir auch die Perspektive der Branche reinholen, auch ruhig eine Querdenker mal hier haben mit anderen Meinungen, damit wir so die ganze Bandbreite unserer echt schillernden Branche abbilden können.
Ja, jetzt haben wir ja momentan innerhalb unserer Branche eine Inflation von Veranstaltungen für die Branche, für die Hotellerie. Also ich glaube ja, du kannst ja mittlerweile Leute ausbilden, die kannst du im Unternehmen anstellen, die machen nichts anderes, als auf Veranstaltungen zu gehen und sich da zu repräsentieren, zu networken und. Ich stelle mir am Ende immer die Frage, nutzt die Veranstaltung dem Teilnehmer oder nutzt die Veranstaltung dem Veranstalter? Und ich glaube, da sollte man wirklich langsam auch mal gucken. Das ist ja, also Wahnsinn, das ist ja wie in Disneyland alles geworden. Jetzt haben wir unsere eigene Veranstaltung gehabt neulich, IHA Insight. Sag doch nochmal kurz, was die Zielsetzung war, was wir mit dieser Veranstaltung erreichen wollten.
Wir hatten unsere Jahresmitgliederversammlung und wir machen uns natürlich immer darüber Gedanken, wie können wir das aufbohren, wie können wir das interessanter machen, weil so, ganz ehrlich gesagt, so eine formale Jahresmitgliederversammlung macht ja keinen so richtigen Spaß. Ich glaube, mein Rekord liegt mittlerweile unter einer Stunde in der Abwicklung von dieser Jahresmitgliederversammlung.
Zeigt aber, was für Einigkeit wir in dem Verband haben.
Wir haben wenig Gegenstimme, aber ein Verband muss leben. Also auch ein einstimmiges Abstimmungsverhalten bringt einen so nicht weiter. Wir brauchen Widerspruch, wir brauchen Diskussion und wir brauchen vor allen Dingen Themen, die interessieren, dass man da hinkommt. Wir haben eine offensichtlich hohe Zufriedenheit mit den Gremien. Wir haben in der Regel einstimmige Abstimmungsergebnisse, auch in der Corona-Zeit übrigens, als das Ganze digital lief, eine Vorstandswahl, hatten wir keine Gegenstimme. Also insofern ist man offensichtlich sehr, sehr zufrieden, aber das kann es nicht sein, sondern wir wollen ja miteinander sprechen und die sehen, schmecken, riechen, fühlen in einer Präsenzveranstaltung ist wichtig.
Ich fand nehmen wir mal zurück zur Corona-Zeit. Also ich habe noch nie erlebt, dass wir so viele Leute zugeschaltet hatten in einem Call wie in der Corona-Zeit. Und das zeigt mir, wenn ich direkt Betroffener bin und das direkte Auswirkungen auf mich hat, die ich verstehe, diese Auswirkungen, dann suche ich die Unterstützung vom Hotelverband, dann frage ich nach, wie mir geholfen werden kann. So, und ich glaube einfach, dass es viele Themen gibt. Wir kommen später auch nochmal auf ein Thema, wo ich als Hotelier vielleicht gar nicht merke, welche direkten Auswirkungen hat das auf mich, wo der Hotelverband aber genauso aktiv ist, wie eben in der Corona-Zeit bei diesen Corona-Themen.
3/4 unserer Tätigkeit ist das Verhindern von irgendwelchen Dingen. Und das ist ja leider immer so, dass man das schlechter kommunizieren kann, als wenn man für etwas ist.
Ja.
Aber in der IHA Insight war als Rahmen oder ist eine Rahmenveranstaltung, die wir neu eingeführt haben. Das sagt, wir haben zum Beispiel diese Jahresmitgliederversammlung und damit es einen Mehrwert gibt für diejenigen, die sich das dann in Anführungszeichen antun, auch noch zur Jahresmitgliederversammlung zu bleiben, wollen wir über Themen berichten, über unsere Verbandsarbeit berichten und vor allen Dingen auch unser Team präsentieren, weil wir sehen immer die Geschäftsführung, Markus Lute, Stefan Dienendahl und Tobias Warnecke, aber das Team ist deutlich größer und wir haben dort im 10-Minuten-Viertelstunden-Takt jetzt alle Teammitglieder vortragen lassen und das ist absolut wahnsinnig, was wir an Know-how mittlerweile aufgebaut haben in der Juristerei, in der Nachhaltigkeitsbeobachtung und vielen, vielen anderen Themen, die enorm wichtig für uns sind und wo wir wirklich dann auch Standards in die deutsche Hotellerie hineinbringen, die natürlich dann auch wiederum europäisch abgestimmt sind.
Ja, ich fand das super. Also es ist mittlerweile tatsächlich so, wie du sagst, wir haben so viele Know-how-Träger da, die sich intensiv mit den Themen auseinandersetzen. Es war eine schöne Möglichkeit, dass die sich einmal präsentieren konnten. Obwohl, persönlich fand ich, war die Veranstaltung mager besetzt. Also da haben wir noch Nachhilfearbeit.
Also von der Zuschauerzahl.
Ja, total mager besetzt.
Ja, aber okay.
Wir haben auch ein scheiß Termin, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, war ein scheiß Termin. Es ging nicht anders aus organisatorischen Gründen. Es ist irre auch immer überhaupt.
Exporeal, vorm Wochenende, ja, danach Herbstferien.
Eben, weil es tausende von Veranstaltungen gibt, die damit kollidieren. Aber wir haben es gemacht, also die Leute, die da waren, Quantität ist jetzt kein Ersatz für Qualität, also insofern ist die Qualität der Anwesenden war sehr hoch, der Zuspruch war sehr hoch, aber wir müssen weiter ein lebendiger Verband bleiben, damit auch die Bindung beim Verband bestehen bleibt. Wir müssen natürlich auch unsere Legitimation daraus ziehen, dass wir für möglichst viele sprechen. Das hat jetzt nichts mit quantitativen Zielgrößen zu tun, aber wir müssen sagen, dass wir die Sorgen der meisten Hotels in Deutschland vertreten. Das tun wir über unsere Kooperation mit dem DEHOGA natürlich. Wir sind ja assoziierter Fachverband im DEHOGA. Vielleicht können wir da gleich nochmal kurz drüber sprechen, das nochmal erklären. Und dadurch vertreten wir von 200.000 Betrieben 50.000 in dieser Republik. Das ist dann wirklich sehr, sehr hoch. Aber wir müssen im direkten Gespräch bleiben. Und ich bin auch großer Fan virtueller Meetings, aber so dieses Gespräch beim Glas Bier mit meiner Cola dann in der Pause ist durch nichts zu ersetzen.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle nochmal ein Lob an das gesamte Team des IHAs in Berlin, an jede einzelne Person, die wirklich zu diesem Kompetenzzentrum beiträgt, das ist irre. Und das Feedback von den Leuten, die da waren, auch wenn es mager besucht war, von den Leuten, die da waren, war, dass die viele mir gesagt haben, wow, Marco, das wusste ich gar nicht. Wow, was sind das für Themen? Das war mir in der Fülle nicht so bekannt. Und jetzt müssen wir ganz ehrlich sagen, Teilnehmer war C-Level. Ja, also ja, das eben war sehr, sehr hochwertig. Also auch wenn es wenige waren, aber sehr, sehr hochwertig
besetzt. Man muss sehen, natürlich wenige vertreten viele. Das muss man aussehen, wenn jetzt die C-Level da ist. Wir haben ja eine sehr breite Mischung zwischen sehr gesundem Mittelstand, kleineren Häusern, Einzelhäusern. Wir haben aber dann bis hin zu Ketten und Gruppen, Hotels, die dann durch den, vertreten wir. Arno Schwalier war da, einer unserer größten Mitgliedsbetriebe.
Thomas Edelkamp
von Romantik. Natürlich sind Leute, die dann hunderte von Hotels vertreten. Und wenn dann jetzt alle Direktoren da sitzen würden, das geht natürlich nicht. Und insofern sind wir dann an allerbester Adresse. Also auch wenn dann weniger im Plenum sitzen, aber die Stimmen, die wir erreichen, sind natürlich maximal.
Ja, und ich finde es aber allerdings auch mittlerweile sehr, sehr herausfordernd zu sagen, wen sprichst du an? Also du hast ja auf der einen Seite, sage ich mal, den Hotelmanager, der seine operativen Themen vor Ort hat. Dann hast du den Geschäftsführer oder den Vorstand, der natürlich auch durch Haftungsrisiken und sowas auch wieder andere Themen hat. Die Operation mit dabei, aber auch nochmal andere Themen. Und dann hast du die Eigentümer, geschäftsführende Gesellschafter, denen das Unternehmen gehört, denen im Zweifel auch die Immobilien gehören, die ja auch wieder ganz andere Themen haben. Jetzt nur mal kurz das Thema Erbschaftssteuer, was jetzt gerade ja auch diskutiert wird im Rahmen der ganzen Finanzsituation in Deutschland. Da muss man natürlich, wenn man so ein Thema anschneidet, das bringt natürlich dem einzelnen Hotelmanager dann herzlich wenig. Nur es sind mittlerweile wirklich komplexe Themen auf allen Ebenen. Und ich finde es spannend und richtig gut, wie das Team von Markus das alles abwickelt. Und das müssen wir gucken, dass wir das zielgruppenorientiert kommunizieren.
Aber wir tun es ja, wenn die Leute nicht zu uns kommen, müssen wir zu denen gehen. wenn unsere Mitglieder, also wir haben ja...
Deswegen machen wir einen Podcast.
Podcast, aber wir machen es auch anders, also auch als Präsenz. Wir gehen in der Roadshow. Letztes Jahr hatten wir 7 Termine, wo wir nach draußen gegangen sind. Aktuell laufen gerade wieder neue Formate IHA vor Ort, dass wir dann auch, gerade läuft beim Thema Cybersecurity, gibt es Termine, wo wir dezentral in ganz Deutschland dann Veranstaltungen dazu abhalten. Also ganz, ganz wichtig, wir gehen hin, wir haben dann immer 40, 50, 60, 70 Kolleginnen und Kollegen da sitzen, mit denen wir tief diskutieren können, haben unsere Partner dabei, ein enorm wichtiges Format, laden auch nicht IHA-Mitglieder dann dazu ein. Und das sind natürlich Möglichkeiten, wo wir uns präsentieren. Markus Luthe, Tobias Warnick und ich sind auch sehr gerne bei Veranstaltungen von größeren Kooperationen, dass wir dort hingehen und vortragen. Wir sind in Newslettern anderer Verbände, wo wir unseren Input geben, kollegial, wie man das so tut, freundschaftlich, partnerschaftlich verbunden. Also wir versuchen da schon, diese Gemeinsamkeit in der Branche wirklich zu leben.
Ja, und deswegen macht es auch Sinn zu sagen, hey, wir haben ein High-Level bei IHA Insight zum Beispiel, wo wirklich die Themen kommunizieren und brechen sie dann runter in IHA vor Ort, wo wir dann direkt, aus Verkaufssicht würde ich immer sagen, am Point of Sale sind, um diese Themen zu besprechen. Und gerade solche Sachen wie Cybersecurity bin ich der festen Überzeugung, dass wir das in der Branche immer noch zu leicht nehmen. Es geht nicht mehr darum, ob ich gehackt werde, sondern nur noch darum, wann ich gehackt werde und wie ich dann vorgehen soll. Und die Partner, die dort von der IHA jetzt zusammengesetzt wurden, also das heißt mit Unternehmen, die sich um die Technik kümmern, mit Versicherungen, mit allem drum und dran, das ist auch schon beeindruckend und da soll sich jeder mal mit auseinandersetzen. Also das stimmt, ja.
Das ist lustig. Also wir haben mit Vodafone natürlich einen super Partner, aber Büchner Barella, du sagst gerade, unser seit langen Jahren, ein Preferred Partner von uns, ist gerade selber gehackt worden.
Sind gehackt worden
und vertreiben Cyber-Security-Versicherungen. Also die Glaubwürdigkeit der Vertreter, mit denen man da im Versicherungsbereich redet, ist extrem hoch, weil die haben es gerade am eigenen Leib erfahren und können einem sagen, wie sich das anfühlt, wenn man auf einmal nirgendwo mehr reinkommt. Also ein sehr, sehr spannendes Thema. Cybersecurity, drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, weiß man so gar nicht. Das ist also nicht sind nicht irgendwelche Halbwilden, die im Hoodie im Keller sitzen, sondern das ist mittlerweile eine echte Industrie, hochmodern.
Ja, mit HR-Mitarbeitern, die Leute einstellen und alles. Also ich habe gehört, Nordkorea finanziert sein ganzes Atomprogramm über Cybercrime, ja? Wahnsinn.
Öffentlich, Marco, vorsichtig.
Ach so, okay.
Sag nichts gegen Nordkorea. Aber nein, es ist
sie. Habe ich bei einer Veranstaltung gehört.
guter Freund hat dir
das erzählt. Genau.
Nein, aber ganz klar sind das die ganz, ganz wichtigen Themen, die auch die unangenehmen Themen, die man nicht hören will zum Teil, aber die wir aufs Papier bringen und wo man halt unfassbar viel bei lernt. Eben auch in den Gremien, also wenn wir aus einer Vorstands- oder Beiratssitzung kommen, dann atmet man manchmal tief durch und hofft, dass alles oder ist sich vielleicht auch sicher, dass alles dann auch in der Geschäftsstelle bei der Geschäftsleitung und den Mitarbeitern in guten Händen ist.
Aber das ist schon Wahnsinn, wie die Komplexität zugenommen hat. Also ich weiß noch, wie ich 2009 mein erstes eigenes Hotel eröffnet habe und jetzt sind wir 2025. Da ist einfach so viel Veränderung und so viel dazugekommen, das ist brutal.
Ja, es hat sich echt weiterentwickelt gegenüber den Gast glücklich machen und was man heute als Bürokratie machen muss. Aber wir sind ja alle sehr positiv oder sehr hoffnungsvoll, dass die neue Bundesregierung oder neu, die ist jetzt seit einem Jahr dran, dass das sich ändern wird und dass wir wirklich bei den Themen abrüsten.
Ja, Bundesregierung ist ein gutes Stichwort. Lass uns aber zu einer anderen Veranstaltung gehen. Wir waren beide jetzt neulich bei der Verabschiedung von Ingrid Hartges beim DEHOGA-Bundesverband. Das war eine Riesenveranstaltung. Wir hatten am Vorabend im Tipi am Kanzleramt ein schönes Event, wo einer unserer Vorstandskollegen, Markus Mohler, ganz, ganz toll, also ich bin immer noch begeistert, da ein Ständchen auf Ingrid gesungen hat.
Ja, der Mann am Klavier, also das zeigt mal, welche Voraussetzungen wir für Vorstandstätigkeiten braucht. Also wir haben jetzt einen für die schönen Dinge im Leben. Also da habe ich mir echt gewünscht, dass ich mit dem Klavierspielen nicht aufgehört hätte und meine Stimme besser ist. Also Markus hat mit 66 Jahren und hat I did it my way, also hat das wunderbar auf Ingrid gemünzt. Wir haben ja enorm viel zu verdanken. 36 Jahre Leben, wirklich, sie hat ihr Leben dann dominiert mit der Arbeit für die Hotellerie.
36 Jahre, das ist länger als manche Entscheidungsträger in unserer Branche alt sind.
Ja, natürlich. Und es ist wahnsinnig zu sehen, welche Anerkennung sie bekommen hat. Sie hat, wir haben am ersten Tag haben wir in der Branche gefeiert. Das war wie ein Klassentreffen, wo ich unglaublich viele Wegbegleiter in all den Jahren gesehen habe. Leuchttürme von Ernst Fischer, Herrn Ehlers
Jetzt musst du vielleicht noch mal ein bisschen sagen, Ernst Fischer war wer?
Ernst Fischer war auch ein, war der Hoga-Präsident, der Ingrid eingestellt hat. Und das ist natürlich absolut wahnsinnig, wenn man sieht, welche Kraft und welche Intelligenz über viele lange Jahre da sitzt. Am nächsten Tag war eher die offizielle Verabschiedung mit einigen Rednern. Da schluckt man natürlich zuerst und sagt, boah, 8 Redner, 9 Redner. Das wird schon mühsam. Wir beide waren dabei, Marco. Ja, genau. Ich glaube, es war unterhaltsam und extrem persönlich. Also ja. Von Guido Zöllig, der also sichtlich emotional wurde und auch gesagt hat, Ingrid, ohne dich stände ich heute hier
ja,
nicht.
Ja, das fand ich, ehrlich gesagt, das hat mich sehr, sehr berührt, sehr, sehr tief berührt, weil es gezeigt hat, dass trotz aller Positionen, die er einnimmt und trotz aller Öffentlichkeit, wie sehr er Mensch geblieben ist und was er für ein toller Mensch ist. Also das muss ich sagen, das fand ich von Guido, das war nicht geschauspielert, das kam wirklich tief aus seinem Herzen heraus und ich finde, das zeigt einfach auch, was für ein guter Mensch das ist. Das ja. Fand ich gut, ja.
Dann ganz zu Anfang sehr, sehr eindrucksvoll, Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Arbeitgeberverbände, hat also die Bedeutung des DEHOGA in diesem Arbeitgeberverband betont, hat dann auch die Arbeit von Ingrid über lange Jahre gelobt. Ingrid hat es dann nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, dass sie seit 51 Jahren natürlich dem Verband zugehörig sind mit dem DEHOGA und hat dann auch einmal aus dem Nähkästchen geplaudert, hat die Rede weitestgehend freigehalten und hat dann wirklich aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht, hat auch gesagt, wie wichtig das wäre, eine verlässliche Ansprechpartnerin über so lange Zeit zu haben mit der Ingrid, wie sie auch entscheidungsstark, auch sag mal, kämpferisch die Dinge eingebracht hat und hat auch gesagt, es wäre manchmal einfacher, bei Ingrid Ja zu sagen als Nein, weil Ingrid kein Nein akzeptiert. Wie faktensicher sie ist, was ja auch jemanden auszeichnet, der seit so langen Jahren dabei ist. Ingrid ist perfekt vorbereitet, wurde von jedem Redner an dem Abend gesagt. Das heißt also, man muss sich echt warm anziehen, wenn man mit ihr in ein Gespräch hineingeht. Ja. Und auch die
Erfolge. Also das ist absolut, es gibt ja genug Heißluftbeschleuniger in unserer Branche und das ist genau das Gegenteil. Ja.
Die Erfolge, die in den letzten Jahren erzielt wurden, die haben wir wirklich in erster Linie, ich will es wirklich so sagen, der Arbeit von Ingrid zu verdanken. Ich rede von der Mehrwertsteuerreduzierung auf Logis am 01.01.2010.
Das war übrigens ganz nett. Vorne, wir saßen ja ganz vorne, ich mag ja das eigentlich nicht so, ich sitze ja sonst lieber gerne hinten irgendwo. Und neben mir oder zwei Plätze weiter saß der Ernst Burgbacher, der ja auch einer der politischen Köpfe war, die dafür gesorgt haben, dass diese Mehrwertsteuerreduzierung kommt. Ich habe mich dann bei ihm bedankt und habe gesagt, Mensch, Sie kennen mich nicht, aber ich wollte mich mal bei Ihnen bedanken. Durch Ihre Aktivitäten ist es mir gelungen, mein Unternehmen aufzubauen, wachsen zu lassen, in Qualität zu investieren, in Mitarbeiter zu investieren. Und sowas alles. Und es war ein ganz schöner Dialog, ganz schönes Gespräch, was wir zusammen hatten.
Das war nicht, natürlich solche Leute zu treffen, lustig fand ich auch, dass der Zeitlauf von der NGG hinter mir saß. Und also auch von... Der saß hinter uns, direkt hinter dir, Marco. Ich habe ihn kaum sehen können.
Ah. Und vielleicht wurden die Plätze bewusst zugewählt.
ich hab dich auch nicht darauf aufmerksam gemacht, um den armen Kerl nicht zu erschrecken. Aber der Zeitler bekam natürlich auch in der Rede von Ingrid noch eine auf die Mappe, weil er gerade sich ganz offensichtlich gegen die Reduzierung der Mehrwertsteuer, die wir jetzt hoffentlich ab dem 01.01.26 bekommen für Speisen, ausspricht. Die NGG ist dagegen, skurrilerweise. Und Ingrid hat nochmal betont, dass es überhaupt keinen Sinn macht, weil wir als starke Unternehmen gute Gelder bezahlen können. Und der Zeitler hat sich eine Ohrwatschen eingefangen. Also manchmal kam es mir vor, dass Ingrid mehr oder weniger eine Bewerbungsrede für die nächsten
für die nächste Legislaturperiode gehalten hat.
Aber Alois Rainer war da, der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Heimat. großartig, der also auch darauf hingewiesen hat, wie gut die Zusammenarbeit mit dem DEHOGA funktioniert, wie wichtig der DEHOGA in der Verbändelandschaft ist, dass man den DEHOGA kennt und als Stimme in jeder Art und Weise akzeptiert.
Also das muss ich aber, entschuldige, wenn ich dich da nochmal unterbreche, aber das war unisono in allen Gesprächen so, dass DEHOGA als Marke extrem gut wahrgenommen wird. Also Die haben sehr, sehr stark gesagt, die Marke ist super. Wir haben ja im Präsidium ist ja oder auch in der Delegiertenversammlung ist jetzt beschlossen worden, dass der Claim sich nochmal ändert. Also das heißt jetzt nicht mehr Deutscher Hotel- und Gaststättenverband, sondern Deutscher Hotellerie- und Gastronomieverband.
Genau, um die ganze Bandbreite abzubilden. Schön, wenn man den Namen neu macht. Noch besser wäre es, wenn wir die Strukturen im DEHOGA mal überdenken würden. Aber das ist ein dickes Brett, an dem wir seit langen Jahren bohren. Aber es ist ein guter erster Schritt. Aber du sagst richtig, die Akzeptanz ist enorm hoch. Was dann wiederum unglaublich ermutigend war, weil wir haben ja gleichzeitig dann auch irgendwie bei der Verabschiedung natürlich auch die Nachfolgerin von Ingrid vorgestellt, Jana Schimke.
Aber sind wir eigentlich alle Redner schon mal durchgegangen jetzt, haben wir alle? Weil das war wirklich beeindruckend.
Ja, ich kann es jetzt aufzählen. Also wir hatten natürlich Guido Töllig, Steffen Kampeter, BDA, Markus Gotter ist DV Mediengruppe, natürlich ein sehr wichtiger Partner seit vielen langen Jahren. Alois Rainer hatte ich gesagt, Bundesminister. Die Angela Inselkammer hat gesprochen für die Landesverbände.
Genau, da kamen die Miniköche noch zwischendurch. Das war richtig schön.
Ein wunderbares Bild für jeden Bundesminister ist dann fotografiert worden mit 20 Miniköchen. Auch eine tolle Initiative, die hier vom Landesverband Bayern und auch Rheinland-Pfalz sehr getragen wird. Also das,
was haben Sie, es gibt über 1000 Miniköche?
Ich glaube 5000 oder 1000.
Ich weiß es nicht, also eine irre Zahl.
Ja. Total super. Der Dr. Christian Ploss, jemand, der neu ist bei uns als Tourismuskoordinator der Bundesregierung, ist jemand, der kommt hier aus Hamburg. Wir sind ja gerade in Hamburg.
Den können wir auch mal in den Podcast holen.
Unbedingt. Der macht einen super Eindruck, hat auch freigesprochen.
Komplett freigesprochen.
Super.
Nicht eine
macht das toll.
Also das war gut.
Ja. Hat also auch wohl eine schon mitgekriegt von Ingrid, war schon in der Waschmaschine bei ihr.
Ja, aber ich finde das gut, weil jeder gesagt hat, kurz nach dem Dienstantritt lag sofort schon ein Schreiben von Ingrid auf dem Tisch. Hallo, ich freue mich, alles Gute für Sie, jetzt sollten wir mal miteinander reden.
Genau, und das machen die dann zackig und gehorchen auch. Und also sie wurde als Mutter der Kompanie bezeichnet, lustigerweise von Angela Inselkammer. Und so ähnlich gibt sie sich auch, eine strenge, aber gerechte Dame, die unsere Branche führt. Der Dr. Ploss hat sich extrem positiv ausgesprochen, übrigens auch ganz klar die Argumente unterstützt für die Reduzierung der Mehrwertsteuer, hat nochmal darauf hingewiesen, wie wichtig das ist, dass wir jetzt im Jahresendsport alle uns bemühen, noch einmal unsere Argumente an richtiger Stelle zu platzieren. Wir kriegen erst am 19. 20. Dezember in der Bundesratssitzung wirklich dann das letzte Go. Also da, und wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen.
Ja, gut,
aber
einige,
aber Herr Dr. Ploss hat das ganz klar auf dem Radar. Der beste Beitrag kam letztendlich von Irmin Bodekat, ein wirklich brillanter Redner, wobei er immer sagt, er wäre kein guter Redner, aber er hat es ganz toll gemacht. Ein sehr innovativer Kollege aus der Gastronomie mit vielen unterschiedlichen Konzepten. Ja,
die Alex Gastronomiekette, die Barcelona.
Und hat das in Reimform vorgetragen, hat das unglaublich schön gemacht. Und hat das wirklich toll gemacht. Christian Rach.
Den wir nicht Fernsehkoch nennen dürfen.
Nein, tun wir nicht, okay. Aber der ein Medienexperte ja mittlerweile ist und auch eine hohe Verbundenheit zu Ingrid hat, in vielen unterschiedlichen Gremien mit ihr sitzt. Wolfgang Kubicki, immer ein Highlight. Lustig, der hat noch gesagt, er hätte beim Hochgehen von Ingrid nur einen mitbekommen, mach es kurz, weil sie stimmt. Irgendwie aus dem Zeitplan rauslief und dann hat der Zacke sich auch dran gehalten. Aber ihn zu sehen ist natürlich immer ein Highlight und das Schlusswort von Ingrid war knapp, also gar nicht so emotional, fand ich, aber auch dadurch wieder prägend, so in der Art und Weise, wie sie das gemacht hat. Nein, etwas sehr, sehr Würdiges. Ich habe das Gefühl, dass die Übergabe jetzt mit Jana Schimke gut klappt, dass das Team damit einverstanden ist, das ist ja auch immer wichtig. Ja. Und noch einmal zum Schluss, Bundesminister Rainer hat gesagt, ganz beim Runtergehen, Jana, du hast meine Handynummer. Ja, genau. Ich meine, das zeigt wiederum, da, ich meine, das ist etwas, was man nicht nur hat, sondern was hier auch offiziell angekündigt wird, dass man es benutzen darf. Und das ist das, was wir unbedingt uns beibehalten müssen, den direkten Kontakt in die Politik hinein. Wir haben es gesehen beim größten Kampf des Tourismus, den es überhaupt jemals in der Menschheitsgeschichte gegeben hat, nämlich Corona. Ja. Da waren die beiden Weltkriege nicht so schlimm wie jetzt diese Corona-Zeit.
Wollen wir jetzt nicht miteinander vergleichen?
Nein, aber man muss sagen, es hat noch nie es so gegeben, dass weltweit weitestgehend Tourismus zum Erliegen gekommen ist. Ja. Also es gibt keinen Zeitraum. Und da ist es uns wirklich gelungen, jetzt hier in Deutschland auch ganz nah an der Politik zu sein, in den Entscheidungen zu sein. Ingrid war also über SMS dann wirklich mit Entscheidungsträgern verbunden und hat konnte Dinge mitgestalten,
ja,
oder Informationen, Fakten liefern. Das sagen wir es lieber so.
Ja, es zeigt aber auch, dass die Kontakte, die sie hat, sehr, sehr stark und sehr, sehr lange Jahre gepflegt worden sind. Und sie eine hohe Akzeptanz genießt und darum solche Sachen auch möglich sind. Da sind wir wieder dabei. Es ist ein Marathon, kein Sprint, die
und
Lobbyarbeit.
Fakten, Fakten, Fakten.
Ja.
Und Selfies mit Politikern ersetzen keine Lobbyarbeit.
Ja, das stimmt. Also ich fand es schön. Vielleicht gelingt es uns, dass wir Ingrid auch nochmal in den Podcast holen können als Wertschätzung. Ich finde, das ist wahnsinnig, was sie erreicht hat, auch wenn du geguckt hast, wie tief sie auch in der Vergangenheit drin ist, mit wem sie sich 1980 mal getroffen hat und 1991, und das war irre.
Da habe ich immer Angst vor dem langen Gewissen, von dem langen Erinnern von Frauen, das ist das ganz furchtbar. Ja. Also ich weiß morgens manchmal nicht, wie ich heiße.
Ja, das ist sehr gut. Und was aber jetzt noch ein wichtiges Thema ist für uns, was ich jetzt gerne noch besprechen möchte, ist dieses Thema, dass wir auch mal gucken, was bewegt uns in der Hotellerie, was bewegt uns in der Branche. Und eines dabei ist das Thema Short-Term-Rentals. Also gerade, wie gehen wir mit Plattformen wie Airbnb um, wie gehen wir damit um, dass die Verfügbarkeit mehr sind. Und da freue ich mich heute ganz besonders, dass wir mit Tobias Warnecke, einen unserer Geschäftsführer vom IHA, als Fachkompetenz dabei haben, der uns sicherlich nochmal ganz viele Informationen darüber geben kann. Ich habe viele Diskussionen immer auf Veranstaltungen geführt und habe gesagt, Mensch, wenn ich jetzt in Hamburg ein Haus habe mit 10 Wohnungen und daneben an steht ein kleines Boutique-Hotel mit 10 Zimmern, dann ist es doch ungerecht, welche unterschiedlichen Anforderungen das jeweilige Produkt erfüllen muss. Es ist viel einfacher, diese 10 Zimmer über eine Plattform wie Airbnb oder sowas zu vermieten und als dann zu sagen, ich mache ein Boutique-Hotel da draus. Da habe ich ganz, ganz andere juristische Anforderungen. Was machen wir da als Verband dagegen?
Also letztendlich, Marco, ich weiß jetzt nicht, ob die juristischen Anforderungen unterschiedlich sind. Sie werden nur unterschiedlich gelebt, also auf jeden Fall in der Vergangenheit. Da haben wir als Verband sehr, sehr hart gegen gekämpft. Die Hauptforderungen, wenn ich sie einfach zitiere, sind gleiche Regeln für alle Anbieter. Ist jetzt nichts unwahrscheinlich Innovatives. Gleiches Recht für alle. Registrierungsverpflicht für alle Vermieter, um transparent zu schlafen. Also auch jetzt nicht furchtbar neu, sondern dass man sich anmelden muss, wenn man solche Dinge macht. Pflicht zur Steuerzahlung. Also, dass man daran erinnern muss, finde ich jetzt relativ drollig. Und Umsatzsteuererhebung, auch bei Plattformen. Ich denke mal an viele Dinge wie Einkommensteuer, wie Umsatzsteuer, wie auch jetzt Bettensteuer und solche Dinge. Natürlich müssen das alle bezahlen. Und Schutz von Wohnraum und Lebensqualität in Städten, auch dass man mit dem Wohnraumzweckentfremdungsgesetz zum Beispiel darauf aufpasst, dass jetzt nicht gewerbliche Modelle in ein privates Umfeld reinkommen. Also noch einmal, innovativ finde ich das alles nicht, was du gerade gesagt hast.
Ja, das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen auf die Verfügbarkeiten. Also ich erinnere mich noch, damals gab es ein gutes Beispiel, als der Papst nach New York gekommen ist, da stiegen die Verfügbarkeiten für Übernachtungsmöglichkeiten um 25% in New York. Und da sieht man schon, was das gemacht hat. Ich meine, sowas gab es früher immer in Messestätten, dass Studenten gesagt haben, ich gebe mein Zimmer her für Leute, die da zur Messe gehen und damit verdiene ich Geld. Und die meisten haben während der Messe so viel Geld verdient, dass sie das Zimmer das ganze Jahr bezahlen konnten. Dennoch finde ich, ich erlebe das selbst bei uns, wo wir wohnen, in Hamburg, dass da einige das nutzen. Dann hast du die Rollkoffer, die gehen rein und raus. Das kann schon alles sehr, sehr störend sein. Ich finde es ich finde, das ist ein spannendes Modell, aber es ist ja nichts anderes, als dass Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung steht und im Wettbewerb mit der Hotellerie ist.
Es ist nicht disruptiv. Wir wissen alle, bei Maria und Josef hat es nicht geklappt vor 2000 Jahren, dass die einen Wohnraum gefunden haben. Aber letzten Endes, es gibt das schon immer, dass Wohnraum zur Verfügung gestellt wird. In der Politik kommt es manchmal so an mit Sharing Economy und die Kinder dieser Welt treffen dann die Großmutter, die noch ein Zimmer frei hat. Aber das ist alles kompletter Quatsch. Das ist ein hartes Geschäftsmodell. Diese Verklärtheit haben wir aufgehoben und wir wollen einfach auf Augenhöhe mit gleichen Voraussetzungen kämpfen. Und das ist das, was auch letztendlich dazu beigetragen hat, dass viele dieser Modelle wieder in die Hose gegangen sind. Also der Tobias wird uns gleich noch ein bisschen was erzählen, Tobias Warnecke, aber in letzter Konsequenz schaut man sich das an. Barcelona zum Beispiel hat sich extrem gegen Airbnb ausgesprochen. Seitdem ist die Hotellerie wieder zur alter Stärke zurückgekommen. Es zeigt, dass es schon sehr stark im Wettbewerb zu uns ist und auch zunehmend uns ärgert. Wir haben kein Problem mit Wettbewerb, aber auf Augenhöhe mit gleichen Regeln. Es kann nicht sein, dass wir Zehntausende von Regeln beachten müssen und neben uns ist einer und der erklärt sich komplett frei von solchen Dingen. Da haben wir was gegen.
Ja, genau. Das ist ja das, was ich meinte mit dem, ich habe 10 Wohnungen und 10 Zimmer als Boutique-Hotel und habe ganz andere Regeln, die ich einhalten muss. Es ist aber spannend, wenn wir jetzt darüber sprechen, ist das ja ein weiteres Thema, um das sich der Hotelverband kümmert, was vielleicht gar nicht in der Öffentlichkeit so ankommt oder auch bei den Mitgliedern ankommt. Aber es ist extrem wichtig, dass wir auch dort ein Level Playing Field haben. Und um das fachlich noch besser einordnen zu können, freue ich mich natürlich, dass wir einen unserer Geschäftsführer vom Hotelverband, den Tobias Warnecke, jetzt mit dazugeschaltet haben, der uns vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen kann. Denn neulich gab es einen Tourismusausschuss im Bundestag, da hat der Tourismusausschuss im Bundestag wieder getagt und da sind wir natürlich dann auch immer ganz aktiv. Jetzt mal gucken. Tobias, herzlich willkommen. Ich hoffe, du kannst uns hören.
Wunderbar, ich höre euch gut. Hallo Marco, hallo Otto.
Ja, Technik, die begeistert, das ist super. Also erzähl mal, ihr wart neulich mit Markus Lute, warst du beim Tourismusausschuss im Bundestag. Aber ihr seid nicht eingeladen worden, ihr wart nur als Gäste da, oder? Das war ja auch irgendwie der Blogpost, den Markus abgeschickt hat dazu.
Ja, wir waren nicht als direkte Sachverständige oder Betroffene geladen, weil die Mitglieder des Tourismusausschusses dort wahrscheinlich unsere Betroffenheit gar nicht erstmal so auf dem Schirm hatten. Bei der Sitzung waren geladen eine Unternehmensvertreterin von Airbnb, die Vertreterin des Ferienhausverbandes und 2 Wissenschaftler, die das Ganze so ein bisschen volkswirtschaftlich und betriebswirtschaftlich eingeordnet haben. Und dort ging es dann halt um, oder das eines der Hauptthemen war, welche Auswirkungen haben Kurzzeitvermietungsangebote auf den lokalen Mietpreisspiegel? Also steigen dadurch die Mieten für die lokale Bevölkerung und welche anderen Auswirkungen haben diese Modelle? Wir hatten das natürlich gesehen, dass diese Ausschusssitzung stattfindet und haben dann unaufgefordert unsere eigene Stellungnahme dann dazu an den Bundestag oder an den Ausschuss geschickt.
Und die wir aber auch veröffentlicht haben in dem Post, in dem Blogbeitrag von Markus, ne?
Genau, also das wird dann nicht direkt auf den öffentlichen Seiten des Tourismusausschusses veröffentlicht, weil dort nur die Stellungnahmen der geladenen Sachverständigen dargestellt werden. Aber bei der Ausschusssitzung, das war ganz schön, kam dann gleich die Sekretariatsleiterin des Tourismusausschusses zu uns und sagte nochmal, sie haben unsere Stellungnahme erhalten und auch an alle Abgeordneten und den großen Verteiler gesendet, sodass das dort auch angekommen ist. Und eigentlich, oder das hatten wir dann auch im Rahmen der Sitzung, viele Abgeordnete, die dann Fragen gestellt haben, bezogen sich auf unsere Stellungnahme. Also eigentlich war der Effekt dieser unaufgeforderten Stellungnahme noch viel größer, als wenn wir als Sachverständige geladen gewesen wären. Und das war ein sehr stilles, leises, aber dann auch sehr effektives Lobbying, was wir da dann erreicht haben.
Ja, wir waren jetzt gerade nicht so still und leise. Der Otto hat probiert, eine Cola aufzumachen, die ihm gerade hier abgespritzt ist und den ganzen Tisch versaut hat. Das müssen wir gleich mal sauber machen. Aber ganz kurz dazu, ich weiß, ich war in der letzten Legislaturperiode auch mal, saß ich dabei im Tourismusausschuss. Vielleicht magst du noch mal kurz einordnen, was ist denn der Tourismusausschuss des Bundestages und wie viele Leute sitzen da drinne?
Ja, der Tourismusausschuss, dort sitzen aus allen Fraktionen, also von der CDU, CSU, SPD, von den Grünen, den Linken und der AfD, jeweils die tourismuspolitischen Sprecher oder tourismuspolitischen Verantwortlichen der jeweiligen Fraktion. Und die beschäftigen sich dann mit tourismusrelevanten Themen. Das geht, ist eine breite Palette, das geht vom Wandertourismus über die Lage im Gastgewerbe, Geschäftsreisetourismus, Destinationsentwicklung, aber mittlerweile halt auch ein Thema, das Thema Kurzzeitvermietung, was lange Zeit von der Politik so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, aber, und da kann man vielleicht sagen, auch durch unsere Aktivitäten, das mittlerweile auf die politische Bühne gekommen ist, weil natürlich auch die Punkte, die das Short-Term oder die Kurzzeitvermietung betreffen, immer krassere Auswirkungen quasi auf sowohl auf uns als wirtschaftliche Einheit haben, also auf die Hotellerie, aber natürlich auch vor Ort bei der lokalen Bevölkerung ankommen. Und das ist jetzt ein Thema, wo die Politik aufmerksam geworden ist und zum Glück auch nicht mehr den Erzählungen der Sharing Economy einfach so folgt. Ne? Früher hieß es ja,
dass... Den einfach Glauben schenkt. Ja.
Genau, ne? Früher war es so diese Erzählung, das ist toll, da wird Wohnraum geteilt und das ist brüderlich und fast altruistisch. Den Zahn konnten wir ziehen. Also das glaubt mittlerweile kein Politiker mehr. Die Erkenntnis ist da, dass das alles digitale Plattformen sind, die zu monopolistischen Strukturen sich durchaus hingezogen fühlen. Ne? Also die Skalierbarkeit ist extrem hoch. Und wenn wir uns ein bisschen angucken, die Entwicklung der Kurzzeitvermietung, das ist ganz spannend. Es werden jetzt seit 2 Jahren erstmal überhaupt Daten dazu erhoben. Früher war das ein total graues Feld. Da konnte man gar nicht sehen, wie viele Kurzzeitvermietungsangebote gibt es überhaupt in meiner Stadt, in meinem Land, in Europa. Das ist jetzt zum Glück besser geworden. Und allein von 2023 auf 2024 ist europaweit der Anteil von Übernachtungen über Kurzzeitvermietungen um 22% gestiegen.
Oha.
Die Übernachtungen.
Und im Verhältnis die Hotelübernachtung für Hotels dann?
1,9%. Also wir sehen, da ist gerade ein Markt, der extrem stark wächst und wir als klassische Hotellerie sind so ein bisschen stagnierender.
Was ich irre finde, Tobias, ist, dass also auch im ländlichen Raum Airbnb angekommen ist. Also auch das ist etwas, die Wahrnehmung von uns ist ja alle, dass jetzt einer mit dem Rollkoffer in Berlin durch den Kiez läuft. Aber auch selbst im ländlichen Raum hat man relevante Umsätze mit Sharing Economy.
Ja, das ist total spannend. Vor allen Dingen nochmal, wir haben das Beispiel mit dem Papst, ist ja bewusst gewählt gewesen, wie viel zusätzliche Verfügbarkeit da reingeht, die einfach dann auch der Hotellerie am Ende schadet. Und das Zweite ist ja, was man jetzt sehr schön sieht, die Mitglieder des Tourismusausschusses, die werden ja auch im Dialog, wird ja auch mit denen individuell und bilateral gesprochen vom Hotelverband aus. Und es ist ja ein starkes Signal, wenn wir nicht geladen sind, eine Stellungnahme abgeben, aber diese Stellungnahme trotzdem an alle Abgeordneten weitergeleitet wird und die diese auch durchlesen. Also ich möchte nur noch mal auf den politischen Hintergrund auch kommen, weil es ja immer wieder die Frage stellt, was macht der Verband, was macht der Verband? Und ich glaube, dass viele das früh falsch eingeschätzt haben, was das für ein Wettbewerb für die Hotellerie sein kann. Und jetzt ist es halt soweit, dass wir es dahin bringen müssen, dass wir das Level Playing Field haben.
Also was ich wichtig finde, Marco, ist, dass Tobias nochmal ganz kurz, wir haben das ja auf europäischer Ebene gespielt. Das zeigt sich mal wieder, wie wichtig das für uns ist, dass wir als Hotelverband mit Markus Luthe in der HOTREC, im europäischen Dachverband, tätig sind, weil viele der Richtlinien, die jetzt in den letzten Monaten, Jahren umgesetzt wurden, sind europäische Richtlinien, die dann in Deutschland umgesetzt werden müssen. Vielleicht, Tobias, noch zum Abschluss ganz kurz, wenn du einmal sagst, was sind so die wichtigsten Gesetze, die in den letzten Jahren oder Richtlinien, die in dem Bereich verabschiedet wurden?
Jetzt ganz kurz, das muss man aber sagen, dass bei HOTREC ist ja neulich wieder das, was Tobias, was ist gewählt worden? Nicht die Geschäftsführung, sondern das Leitungsgremium oder die...
Das EXCOM wurde nochmal neu gewählt.
Also das Management Board. Markus aber wieder mit dabei, ne?
Markus ist ein Vertreter für Deutschland, ja, genau. Ja, oder ist der Vertreter für Deutschland.
Da sieht man halt auch, wo
mit der Längste übrigens, der in dem Gremium drin ist.
Ja, das stimmt, ja, das ist richtig. Aber ganz kurz zum Thema Short-Term-Rental und der Stellungnahme, die wir abgegeben haben. Tobias, was waren unsere Forderungen dort vom Hotelverband? Was habt ihr da in der Kurzfassung reingeschrieben?
Kurzfassung, wie gesagt, ich komme gleich ganz kurz nochmal auf die europäischen Richtlinien, die es jetzt gibt, ja, die HotRec auch maßgeblich vorangetrieben hat. Seit 2015 gibt es eine eigene Taskforce bei HotRec, die sich mit dem Thema beschäftigt, also auch schon lange mit lange auf der politischen Agenda. Unsere Hauptanliegen ist, wie Otto ja auch schon sagte, das Level Playing Field. Ne? Das gerade im Bereich Steuern haben wir festgestellt, oder das ist relativ offenkundig, dass da manche Vermieter dann vergessen, die Einnahmen, die sie aus Vermietung und Verpachtung einnehmen, irgendwo in ihrer Einkommensteuer angeben. Das ist natürlich immer schwierig zu kontrollieren. Da sagen wir, da ist aber natürlich ein Ungleichgewicht zur Hotellerie, die Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer zahlen muss. Es gibt jetzt, und das war eine Kernforderung von HotRec und von uns, mit der DAC-7-Verordnung, so heißt die auf europäischem Niveau, in Deutschland ist das das Plattformsteuertransparenzgesetz, seit 2023 die Verpflichtung für die Portale, alle steuerrelevanten oder umsatzrelevanten Daten an die jeweiligen Finanzämter der Länder zu schicken. Bei uns in Deutschland ist das das Bundeszentralamt für Steuern. Also die Plattform Airbnb, aber auch Booking, wo man ja mittlerweile auch sehr viel Kurzzeitvermietung mieten kann, müssen einmal müssen monatlich Daten an die jeweiligen Finanzämter senden, wo dann drin steht, Max Müller aus Münster hat so und so viel Umsatz über uns gemacht. Und wenn Max Müller dann vergisst, diese Umsätze in seiner Steuererklärung anzugeben, können die Finanzbehörden zumindest mal sagen, oh, wir haben da ein Gap oder ne, was ist da los? Und,
also machen die auch einen Crosscheck dann? Machen die auch einen Crosscheck, Tobias?
Der sollte erfolgen. Das Ganze ist noch relativ neu. Die Übermittlung der Daten funktioniert noch nicht ganz reibungslos. Also die Daten sind momentan beim Bundeszentralamt für Steuern gespeichert, werden aber noch nicht so richtig flüssig an die Finanzämter der Länder weitergegeben. Da hakelt es noch technisch ein bisschen. Ja, Deutschland ist nicht der Beste im Bereich Digitalisierung. Da gibt es noch Aufholbedarf. Aber das
wird da kein Schwarzgeld laufen, weil sie alle über die Plattform digital bezahlen müssen. Das ist schon mal ein Vorteil.
Aber eins ist, Marco, also die Steuerbehörden sind schon wach geworden. Die Steuerverhandlung beschäftigt sich sehr, sehr intensiv mit Airbnb-Vermietungen. Und da sind etliche aufgefallen. Und leider ist es ja so, dass Selbstanzeigen nicht mehr helfen, wenn die Ermittlungen einmal aufgenommen worden sind. Ja. Das heißt also jetzt hier bei dem Geschäftsmodell Airbnb sind viele Vermieter, die gerade richtig im Feuer stehen und ich glaube, sind also schon im dreistelligen Millionenbereich Strafen ausgesprochen worden in Deutschland. Also es funktioniert so langsam und unsere Renitenz zahlt sich in dem Bereich auch wirklich aus.
Ja gut, Tobias hat gesagt, seit 2015 sind sie auf europäischer Ebene, das ist jetzt 10 Jahre her.
Ja klar, es wird jetzt auch durchgezogen.
Es zeigt aber mal wieder, ja, Lobbyarbeit ist ein Marathon und kein Sprint.
Klar.
Tobias, nochmal genau. Zu dir. Sorry, wenn wir dich da so unterbrechen, aber ich finde das zur Einordnung immer sehr, sehr spannend alles, ja.
Es ist auch ein spannendes Thema, weil da halt gerade Gesetzgebung und Regulierung neu erstellt wird und wir dürfen da mittendrin sein und unseren Input geben und erfreulicherweise wird der auch sehr, sehr gerne angenommen und umgesetzt. Wir sehen jetzt vielleicht auch eine Regulierung, die in Deutschland gerade auch umgesetzt wird. Das ist die klassische SDR-Regulierung auf EU-Ebene. In Deutschland heißt es dann Kurzzeitvermietungsdatenaustauschgesetz. Die Namen sind immer ein bisschen sperrig. weil wir hatten jetzt ja gesagt, die steuerlich wird da jetzt alles erfasst und an die Finanzämter weitergeleitet. Aber die Finanzämter dürfen aus Datenschutzgründen und wegen Steuergeheimnis diese Daten natürlich nicht an die Gemeinden und Kommunen weitergeben. Also ne, wenn wir jetzt beim Thema Citytax und Bettensteuern sind, die Finanzämter wissen zwar, was da passiert, aber davon haben die Städte und Gemeinden noch nichts. Da kommt jetzt dieses Kurzzeitvermietungsdatenaustauschgesetz dazu, wo die Plattformen dann zusätzlich zu den Steuerbehörden auch noch alle Tätigkeitsdaten und alle Vermieterdaten jeweils an einen zentralen Knotenpunkt senden müssen und der verteilt es dann wieder an die Gemeinden und Kommunen. Also das ganze Thema, dass man nicht mehr weiß, wie viel Airbnb-Angebote oder Kurzzeitvermietungsangebote in meiner Stadt sind, das wird dann ab Mai 2026 tritt das in Kraft, in Deutschland auch nicht mehr möglich sein. Also da wissen wir dann ganz genau, wie groß das Angebot ist.
Also Matratzenmaut auch für Airbnb und Co.
Wobei, lass früher mal anfangen, dass private Wohnungen auch privat genutzt werden und nicht gewerblich, das ist sicherlich ein großes Thema. Und also wenn ich mich umhöre und mit meinen Kindern und den Freunden meiner Kinder spreche, ist der Preisvorteil letztendlich immer das Argument Nummer 1. gegen dieser Modelle. Warum bucht man darüber und nicht in einem klassischen Hotel? Und mittlerweile, es kehrt sich um, dass natürlich durch die ganze Einhaltung von Gesetzen der Preisvorteil aufgefressen wird. Weil wenn die unter gleichen Umständen wie wir produzieren, dann ist da kein Preisvorteil mehr. Und dann fängt natürlich das Thema Sicherheit, Zuverlässigkeit, Nachvollziehbarkeit und solche Dinge fallen dann deutlich stärker ins Gewicht. Man sieht es gerade, wie gesagt, in Barcelona, die klassische Hotellerie ist in vielen Bereichen besser als diese privat gestrickten Konzepte. Und ich glaube, dass das auf lange Sicht sich hier sehr stark ausgleichen.
Naja, wird. Nur es gibt ja auch den Druck auf die Hotellerie, dass sie ein bisschen was kümmern müssen. Also Airbnb und Co. stehen ja für eine exceptional experience, für eine besondere Erfahrung. So, das heißt, ich kann dort Übernachtungsmöglichkeiten buchen, an die ich vielleicht sonst gar nicht rankommen würde. Und dann stellt man sich manchmal schon die Frage, gehe ich in ein abgewohntes, profilloses Hotel, was seit 25 Jahren identisch aussieht, oder mache ich buche ich mir eine Exceptional Experience?
Ja, aber jetzt bist du auch in dieser Verklärtheit dieses Modells. Also ich habe auch viele Erlebnisse gehört. Ich gebe zu, dass ich selber in New York bei Airbnb war. Also die Erfahrung, die ich dort gemacht habe, brauche ich auch nicht. Ich hatte eine Bachelorparty vor mir und habe irgendwie, nachdem ich abgereist bin, war die Bude wieder sauber, weil ich da zwischenzeitlich selber einen Lappen in die Hand genommen habe. Also ich glaube, dass viele Erlebnisse in Airbnb und anderen Konzepten man so auch nicht braucht. Man hat eine sehr hohe Sicherheit im Hotelbereich. Man weiß genau, wo man ist. Man weiß genau, bei wem man schläft. Man hat auch einen Ansprechpartner. Ich habe damals in der Wohnung versucht, mit David zu sprechen. Der sah super aus auf dem Bild. David hatte ganz viele Freundinnen. Letztendlich ganz klar, ich bin immer im Callcenter gelandet von jemandem, der ganz viele Wohnungen vermietet, und habe überhaupt nichts, keine Beschwerde durchsetzen können. Also
dafür gibt es ja jetzt bald KI, die das alles macht.
Ja, klar, da KI kriegst du dann wenigstens nett falsche Antworten. Aber man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Ich glaube, das Geschäftsmodell Hotel hat in vielen Bereichen deutliche Vorteile.
Okay, und Tobias, jetzt aber nochmal ganz kurz, wie machen wir jetzt weiter vom Hotelverband zu diesem Thema?
Wir begleiten jetzt die Umsetzung in den deutschen Gesetzgebungsprozess. Da gibt es noch einige Anhörungen dann im Bundeswirtschaftsministerium. Da sind wir dann auch geladen, weil man da unsere Expertise sehr schätzt. Genau, da sind wir jetzt gerade, wie gesagt, mitten. Der Gesetzesentwurf liegt vor. Zudem haben wir auch eine Stellungnahme abgegeben. Ist eher so ein bisschen technisch, wo das Ganze dann verankert wird. Die Bundesnetzagentur spielt da eine große Rolle. Aber genau, da verfolgen wir jetzt die Umsetzung und werden weiterschauen, wie sich das entwickelt. Ob dann die Daten auch so fließen, wie sie fließen sollen.
Ja, super. Also ich finde es mega spannend. Ich finde es auch immer wieder spannend, wenn wir in der Vorstandssitzung zusammensitzen und diese Themen dann präsentiert werden. Da muss ich mal ganz aufmerksam zuhören, weil ich das manchmal auch gar nicht alles verstehe und dann nachfragen muss. Und ich finde, deswegen machen wir auch diesen Podcast, um über diese Themen aufzuklären und zu sagen, wie nah sind wir als Hotelverband auch an diesen ganzen Themen in der Umsetzung für die Mitglieder und für die Branche. Und deswegen, Tobias, recht herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein. Ich freue mich riesig und es war bestimmt nicht das letzte Mal.
Sehr gerne und euch noch viel Spaß.
Danke, ciao.
Danke.
Ciao, Tobias.
Ciao. Ciao. Das war spannend, was Tobias gesagt hat über Short-Term-Rental und welche Aufgaben sie eigentlich wahrnehmen in dem Bereich. Ne?
Ja, es war am Anfang nur etwas, was so einem grundsätzlich gestört hat, weil das eigentlich so keine Rolle gespielt hat. Aber spätestens jetzt seit den letzten 2-3 Jahren, auch seit Corona, sieht man, dass diese sogenannte private Vermittlung von Wohnraum, dass das schon deutlich zugenommen hat und immer relevanter wird. Und dann fängst du auch nicht an nur zu stören oder zu ärgern, sondern ist es dann auch geschäftsschädigend. Und dann ist gut, dass die sich darum kümmern und das auch mit einer hohen Tiefe. Man merkt das immer am Tobias, er war eben sehr gnädig zu uns, indem er das allgemein verständlich formuliert hat. Ja. Manchmal, wenn die dann so Markus und Tobias ganz tief reingehen, dann verliert man einen schon mal.
Ja, es zeigt aber, was für Themen wir gerade bearbeiten, wie wichtig das ist. Und ich glaube, ein großes Thema ist immer wieder die Distribution. Ich habe ja immer gesagt, der im Wettbewerb die niedrigsten Distributionskosten hat, wird am Ende der Gewinner sein. Und wir sollten uns in den nächsten Folgen auch mal um das Thema der Distribution kümmern. Ich weiß, wir haben einen guten Preferred Partner mit dabei beim IHA, Online Birds, den Philipp Ingenilim. Und das klappt ja ganz gut mit dem Reinschalten. Vielleicht holen wir den einfach auch mal dazu, dass der mal seine Sichtweise auf die Dinge gibt. Denn ich fand es ganz faszinierend, immer wenn ich mit ihm spreche, sagt er mir, was gerade auch für die Privathotellerie, für die Einzelhotellerie alles möglich ist, wenn sie da die richtigen Stellschrauben drehen und wie man da richtig umgehen kann. Und das sind beeindruckende Zahlen, die er da liefert.
Ja, absolut. Was mich unglaublich interessieren wird und was ich total spannend ist, was wir ihn auf jeden Fall fragen sollten, was KI, künstliche Intelligenz, machen wird in Zukunft mit der Distribution. Also man liest immer mehr davon und ich habe persönlich auch die Sorge, dass also KI die Buchungs, also den Akt des Buchens bei unseren Kunden übernehmen wird. Und die schlagen, also was schlägt dann KI vor? Das habe ich noch nicht richtig verstanden. Das müsste Philipp uns mal erklären. Woher beziehen die Informationen? Kann es dann eventuell sein, dass die großen OTAs, die wir so sehr, sehr gut kennen, die jetzt mit unglaublich Geld ausgestattet sind, auch KI kapern und dann als Source dann für Informationen wird und dass dann KI sich demnächst bei Booking und Co. dann die Informationen abholt und dass das dann vielleicht durch die Hintertür auch den Digital Markets und Service Act wieder aufhebt, das also Next Level sicherlich, wo der Direktvertrieb von uns natürlich wieder enorm angegriffen werden kann. Oder ist es positiv, dass man durch KI wieder mehr Sichtbarkeit erhält und mit tollen Angeboten letztendlich eine höhere Marktdurchdringung hat und dass das unsere Distributionskosten sozialisiert, indem man nicht mehr der mit dem größten Portemonnaie, sondern mit dem besten Angebot durchkommt. Spannende Frage. Muss Philipp uns erklären, weiß ich persönlich noch viel zu wenig von.
Ja, vielleicht holen wir auch noch jemand anders mit rein. Ich glaube aber, was man bei KI ein bisschen aufpassen sollte, wir treiben das gerade wie eine Sau durchs Land in unserer Branche, dass es der Heilsbringer für alles ist und geht. Und das fände ich wichtig, dass das, glaube ich, mal richtig eingeordnet wird. Genauso wie, und ich hoffe, dass er dann darüber spricht, wenn wir ihn reinholen, wie die unterschiedlichen Budgets der Hotellerie sind, die in den Direktvertrieb, in die Vermarktung ausgegeben werden. Also ich weiß, er sagt immer, einige geben fünfstellig aus im Monat hoch, fünfstellig, und andere geben nicht mal fünfstellig aus im Jahr und wundern sich, dass ihre Direktbuchungsquote nicht weiter wächst. Ja,
aber fangen wir erstmal damit an, dass die Grundvoraussetzung, dass, also vor der Kür kommt die Pflicht. Also die Pflicht besteht natürlich darin, dass man Ratenparität einhält. Also auf jeden Fall sollte man auf der eigenen IBI die mindestens die gleichen Preise drin haben, wie man sie den OTAs zugesteht. Also das Mindeste, eigentlich sollten sie drunter liegen. Da sagt so die Lehre, die wir in der Hotellerie kennen. Das ist etwas, was man heutzutage auch bei größeren Gruppen zum Teil nicht findet. Und es ist auch enorm schwierig, weil wenn man auf den Fidschi-Inseln irgendeinem Buchungsportal einen Preis nennt, dann taucht das natürlich weltweit hinterher auf. Und das ist etwas, wir müssen professionell die Voraussetzungen dazu schaffen und dann müssen wir investieren in die richtigen Kanäle und in die richtigen Instrumente, um letztendlich das auch durchzusetzen. Weil Direktbuchung wird auch in Zukunft immer der Weg sein, der für uns am besten ist.
Okay, das heißt, wir haben ein paar große Themen in der Distribution vor uns. Was mich auch nochmal interessiert, wie ist eigentlich die Lage aktuell in Deutschland? Wie geht's der Hotellerie? Was glaubst du?
Ja, wir haben statistische Zahlen, ohne dass ich die jetzt vortragen möchte im Einzelnen, aber wir sind Schlusslicht in Europa, was die Entwicklung anbelangt.
Die Entwicklung jetzt von den Übernachtungszahlen oder von den Hotels, die entwickelt werden?
Sowohl als auch. Also ich rede jetzt nur von der Performance, nicht okay. Von der Hotelentwicklung. Man liest im Augenblick sehr unterschiedliche Sachen von der Hotelentwicklung. Die einen sagen, es läuft immer total super. Auf der Expo Real in München war eigentlich vorsichtiger Rückstand. Die Banken sind sehr restriktiv, im Augenblick bei 9. Das hängt natürlich mit der Marktsituation zusammen. Wenn man wirklich sieht, dass also alle anderen europäischen Märkte deutlich besser performen als wir. Wir sind nur in einem Bereich deutlich an der Spitze, das bei den Kosten. Bei der Kostenzunahme, da legen wir am stärksten zu. Also eine sehr unschöne Lage und es zeigt einfach, dass
wir die Durchschnittsrate ein bisschen erhöhen müssen.
Das werde ich jetzt nicht sagen, weil das kostet unheimlich viel Geld, wenn ich das sage. Aber das muss auch jeder für sich machen. Das kann man nicht verordnen. Aber in letzter Konsequenz, ich hatte mal relativ schnell zu Corona gesagt, wir müssen verdammt aufpassen, zuerst mal Corona zu überleben. Dann kam der perfekte Sturm mit der Inflation und der Ukraine oder durch ausgelöst durch den Ukraine-Krieg. Und die Erkenntnis ist nach wie vor, dass die meisten geht nicht am Anfang der Wüste die Luft aus, sondern am Ende. Und wir müssen echt schauen, dass die Oase, die wir in der Ferne erkennen, keine Fata Morgana ist.
Ja, sieht ja früher immer, stay alive until 25, das ist ja auch schon wieder kaputt.
Ja, Survive Until 25 war immer der Spruch.
Ja, und jetzt ist Back in Heaven in 27.
Das ist neu, das werde ich jetzt, das, ja, das werde ich benutzen, aber. Aber es ist nicht absehbar, was jetzt danach kommt. Es gibt politisch unwahrscheinlich viele Unwägbarkeiten. Wir sind als Branche unmittelbar abhängig von der Weltkonjunktur und von der gesamten politischen Entwicklung. Das beeinflusst das Reiseverhalten sofort. Da müssen wir uns mal überlegen, ob wir da auch mal jemanden Spannendes zu einladen, der uns dazu etwas erzählt.
Ja, so geopolitische Themen. Also, es wird nicht weniger hier. Wir haben spannende Themen, auf die wir in den nächsten Folgen kommen werden. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Hat mir Spaß gemacht. Und ja.
Ja, ich bin gespannt auf das Feedback. Schreibt uns. Ihr kennt unsere Kontaktdaten und ja, nennt Themen. Das ist ganz wichtig. Das wollen wir nicht inzüchtig aus uns heraus machen, was uns alles einfällt, sondern sagt uns, wer kommen will. Wir sind da sehr offen und freuen uns auf die spannenden Folgen, die kommen werden.
Alles klar. Bis zum nächsten Mal, Otto.
Danke, Marco.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.